Dup da 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 da. Dup da 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 da. Dup da 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 da.
Let's go. Hey, College Football Playoffs, NFL Playoffs. Allen Football-Fans, glaube ich, geht's gerade sehr gut.
Ich glaube, alle sind ein bisschen müde.
Ja, aber es geht allen auch sehr gut nach so einem NFL Wildcard Weekend. Ich meine, wir gehen nicht in die NFL Wildcard rein, aber brutal. Ey, was auch im College Football Playoffs passiert ist, auch brutal. Wir werden natürlich drüber reden. Aber erstmal herzlich willkommen an alle zu der neuen Folge Broman State University, euer College Football Podcast mit mir, Tim Anzulemenke. Dominik Eberle sitzt mir gegenüber, wie immer. Oder wie meistens, nicht wie immer, aber wie meistens hier im Büro bei Broman Sports. Ey, wir hatten ein brutales Wochenende hinter uns. Erstmal College Football war geil. Dann Wildcard Weekend NFL, ein Spiel besser als das andere. Und du bist müde, Dominik, oder?
Ach, Alter, ich habe alles angeschaut, alles durchgezogen. Am Ende, nachdem die Patriots das 16-3 gemacht haben, dann mich angepennt, weil mir war bewusst, da kommt nichts mehr. Die Chargers wurden auseinandergenommen. Ich habe einige Chargers-Fans und die haben mir auch leid getan, dass da, ja, passend wie zu Oregon, der ehemalige Oregon-Quarterback Justin Herbert da einfach komplett auseinandergenommen wurde. Und
schon gespoilert ein bisschen.
Ja, wir wissen jetzt schon das Finale. Ich glaube, wir haben es alle schon ansprechen können, aber da gehen wir natürlich in die Details noch so rein. Aber ich fange dann mal direkt an mit ein paar News.
Mal sagen, erstmal die News.
Die größten News, über die wir reden müssen, und das ist jetzt halt zum ersten Mal, wo ich sage, weißt du was, die NCAA hat da alles richtig gemacht und vor allem Washington auch. Und es war Demond Williams Jr., das ist der Quarterback von Washington. Er hatte Anfang letzter Woche einen Vertrag unterschrieben, einen wirklichen Vertrag mit seiner Unterschrift drauf, dass er bei Washington nächstes Jahr spielen wird. Also er ist gesetzlich gebunden, da jetzt für die Uni zu spielen. Hat dann aber versucht, das Angebot von LSU anzunehmen, weil Lane Kiffin natürlich will jetzt seinen Quarterback holen, und hat quasi 6 Millionen von LSU angeboten gekriegt. Hat es angenommen und wollte dann direkt ins Transferportal und rüber, und dann hat Washington einfach gesagt, hey mein Freund, nicht so schnell, du hast schon deinen Vertrag unterschrieben, du kannst gar nicht weggehen. Und dann wäre das so ein ekelhaftes Legal Battle gewesen, und ich glaube, da willst du auch einfach nicht hin. Also da willst du jetzt halt nicht so einen Vertrag irgendwie brechen, nachdem du es unterschrieben hast. Und zum allerersten Mal muss ich sagen, ja, ich feiere das. Wenn du das Ding unterschreibst für ein Jahr, dann ist es scheißegal, was passiert. Du kriegst dein Geld, aber du bist dann auch hier Teil der Universität.
Ja, bin ich vollkommen bei dir. Das war eine News. Eine andere News, wir müssen über ihn reden. Patrick Mahomes 2.0. Also nur von den Looks erstmal. Nur von den Looks. Mal gucken, was er dann in der NFL macht. Hatte einen Visit bei Oregon und erwägt jetzt, bei Oregon hinter Moore zu sitzen, falls er nicht in den NFL-Draft gehen sollte und er nochmal ein Jahr weiter Starter ist bei den Oregon Ducks, dass Dylan Viola ein Jahr hinter ihm sitzen kann, lernt noch ein bisschen und dann 2027, die College-Football-Saison auf 28, dann der Starter für Oregon ist und dann 28 in den Draft geht mit einem vollen Jahr als Starter bei den Oregon Ducks. Mit einem natürlich dann wahrscheinlich guten Resume, wahrscheinlich einem guten Win-Loss-Ratio. Findest du es ein guter Move, wenn er es machen würde? Oder sagst du, boah, der sollte vielleicht einfach irgendwo hingehen, wo er dann Starter ist, safe?
Ich würde es schon ein bisschen feiern. Ich glaube, er passt gut in das offensive System von Dan Lanning. Mit Moore jetzt gerade sind es natürlich die Fragen, ob er wirklich in den Draft gehen will, und ganz ehrlich gesagt, ich will jetzt nicht den Typen irgendwie runterreden oder so, die letzten paar Wochen haben seinen Draftpick-Spot nicht geholfen, und ich würde eher sagen, dass Teams dann das Tape anschauen, ja, er ist der zweitbeste Quarterback im Draft, aber ich glaube nicht, dass die Jets dann darauf reinfallen würden und sagen, hey, wir holen uns Dante Moore mit dem Second Overall Pick. Die sagen eher, wisst ihr was, wir wahrscheinlich warten noch mal ein Jahr, bis wir einen Quarterback selecten. Weil wie es jetzt gerade ausschaut, wäre er Nummer 2 Pick. Die Jets holen ihn und dann sagen sie in 3 Jahren wieder, okay, wir brauchen einen neuen, weil wir ihn zerstört haben und nicht richtig aufgebaut haben. Und ich glaube, Dante Moore weiß das auch, dass er jetzt halt wahrscheinlich ein Jahr extra bleiben könnte, wird weiterhin sich weiterentwickeln Und dann ist es quasi alles verzögert, weil Dylan Raiola geht dann in eine 2027 NFL Draft Klasse möglicherweise rein, wo wir sehr viele gute Quarterbacks schon haben, mit Arch Manning, mit Drew Mastermaker und Co. Julian Sain muss ich auch erwähnen. Da würde ich eher sagen Dylan Raiola, aber wenn er jetzt einen Redshirt hier nimmt und dann 2028 in den Draft geht, dann schaut es auch sehr gut für ihn aus. Also er hat jetzt quasi die Möglichkeit, sich ein Jahr weiter zu verbessern, wirklich in das System reinzukommen, und dann würde ich schon feiern, was der da machen würde bei Oregon, sollte sich dafür entscheiden. Aber das ist natürlich alles noch weit, weit offen und ganz am Anfang.
Ich wollte gerade sagen, das sind alles so die Reportings, die man hört. Jetzt ist ja gerade so die Zeit von Spekulationen. Einer hat hier einen Visit, der andere hat da einen Visit. Dann redet der Coach wieder mit dem Spieler. Also, ne, wir sind ja gerade in einer relativ wilden Zeit in einem Jahr, also in der Jahreszeit, so wollte ich sagen, von den College Football, von der College Football Offseason für Teams, die ja nicht in den Playoffs sind. Deswegen, also alles noch, wie Dominik schon sagt, ja, komplett. Ein Fragezeichen natürlich immer noch.
Ich gehe mal jetzt ein bisschen durch. Der beste Spieler available noch im Transferportal laut CBS Sports ist Sam Levitt, der ehemalige Arizona State Quarterback. Und mal schauen, wo er dahin geht. Es gibt Gerüchte, dass er vielleicht nach Miami geht. Und ein Recruiting Trip zur National Championship in Miami?
Das kann auch schmecken.
Das könnte auch auf jeden Fall schmecken. Ja, an diese Liste gibt es noch einige Spieler, aber ich wüsste jetzt nicht, ob da weiterhin die direkt committed haben. Ich weiß, der Nummer 2 Spieler auf der Liste hat committed. Darüber gehe ich auch direkt rein. Und das ist der Wide Receiver von Auburn. Ich habe ihn vor der Saison richtig groß gefeiert. Er war in seiner Sophomore-Season.
Yep.
6'3", 200 Pfund. Und er hat sich entschieden, wegzutransfern aus Auburn und geht jetzt zu Texas, zu den Longhorns. Und ich sag, ey, Arch Manning.
Ich wollte es gerade sagen, also
Arch neues Manning. Spielzeug. Er hat jetzt dann endlich mal, was ich finde, so dieses Alpha-Wide Receiver Nummer 1. Den kannst du Jump-Balls die ganze Zeit schmeißen. Mhm. Er kann die Routen gut rennen. Er ist für mich der komplette Wide Receiver, der diese Offense von Arch Manning und Texas auf das nächste Level bringt. Und ich glaube, wie sie jetzt diesen Roster konstruktieren, vor dieser Saison 2026, ich weiß, die National Championship ist noch nicht mal vorbei.
Ja, aber es geht aber schon wieder los.
Mir gefällt, was Texas jetzt gerade baut. Weil ich kann es nur betonen, diese Zeit jetzt gerade ist wirklich die Zeit von, du kriegst nicht dieses zweite Transfer-Window, das wir letztes Jahr hatten, sondern jetzt gerade hier im Januar musst du im Transfer-Portal dein Team für die nächste Saison bauen, und das war's. Und dann musst du hoffen, dass deine Recruiting-Klasse auch weiterhin gut mit reinkommt, dass die Freshmen sich da gut integrieren, dass du ein paar Contributions hast, meistens Special Teams, aber dann hast du vielleicht ein oder zwei Spieler, die direkt reinkommen und dann durchstarten, wie zum Beispiel Malachi Toney bei den Miami Hurricanes.
Miami, wir haben schon darüber geredet, Arch Manning hat natürlich das Potenzial, gerade wer die Saison beendet hat, nächstes Jahr ein Heisman-Candidate zu sein. Also Arch Manning mit der Waffe noch extra on top, kann natürlich gefährlich werden. Also wir sind gespannt. Ich glaube, es waren aber alle News, oder? Ich habe jetzt keine mehr im Kopf. Hast du noch irgendwas gesehen?
Trinidad Chambliss, er plant die NCAA zu verklagen, weil er hat quasi beantragt, okay. Also erstmal hat er einen Vertrag unterschrieben, dass er bei Ole Miss nächstes Jahr spielen wird. Er hat ja dann quasi versucht, ein extra Jahr zu bekommen, wegen einer Krankheit, das ihn verhindert hat, in einer der Saison zu spielen, als er in der D2 gespielt hat bei Ferris State. Das war die 2022-Saison. Und die NCAA hat es quasi abgelehnt und wollte ihm kein sechstes Jahr geben. Und jetzt hat plant Trinidad Chambliss, weil er den Vertrag schon unterschrieben hat und gesagt hat, hier ist das Geld, das ich jetzt kriegen würde, weil wir davon ausgegangen sind, weil es ein Precedent gab, dass ich ein extra Jahr kriegen könnte, haben wir den Vertrag so verhandelt und unterschrieben. Und wenn das nicht der Fall ist, dann will ich mein Geld von der NCAA. Und ich glaube, jetzt macht er ein bisschen so Druck mit der NCAA, dass sie wahrscheinlich besser insgesamt sind, wenn sie ihm einfach das sechste Jahr geben. Mal ganz ehrlich gesagt. Ja, er war wegen einer Krankheit nicht fähig, eine Saison zu spielen. Er hatte schon sein Redshirt weggenommen und alles. Aber normalerweise sind es diese Medical Hardships, warum du das extra Jahr gibst. Am Ende des Tages, hin und her, dies und das. du kriegst ein Redshirt-Jahr, du kriegst 4 Jahre spielen und solltest du eine gesamte Saison, sagen wir mal ab Spiel 2, verpassen wegen einer Verletzung, Kreuzbandriss, Achillessehnenriss oder irgendeiner Krankheit, dann kannst du es beantragen, nachdem du deine 5. Saison gespielt hast. Finde ich, ist der perfekte Weg zu gehen, aber diese ganzen, hey, jetzt kriegst du eine 7. und 8. Saison, das will ich gar nicht mehr sehen. Ich glaube, das ist dann auch zu viel.
Ja, das finde ich ganz ehrlich, das ist auch irgendwann too much. Dann sitzt du da mit, weiß ich nicht, 26, 25 auf dem College Campus, weißt du, und die Freshmen kommen da rein mit 18. Also irgendwo ist es auch so ein bisschen eine verkehrte Welt, ne? Und da muss man auch so ein bisschen College Football auch College Football sein lassen. Es ist halt einfach nicht Professional Football. Also es ist Professional, aber es ist halt nicht die NFL oder es ist nicht was auch immer für eine andere Liga. Und da bin ich vollkommen bei dir. Lass uns, weil ich bin heiß drauf, auf die beiden Games gehen. Ey, natürlich werden zwei Halbfinals, Semifinals der College Football Playoffs. Und wir haben es ja gesagt, Oregon hat gespielt gegen Indiana. Miami hat gespielt gegen Ole Miss. Lass uns erstmal über das eindeutigere Spiel reden.
Ja.
Und dann über das Spiel, was richtig, richtig spannend war. Eins, was nicht so spannend war, und ihr könnt es euch alle denken, wahrscheinlich die meisten von euch haben schon den Score gesehen, die Indiana Hoosiers klatschen die Oregon Ducks weg mit einem Final Score von 56-22. Die Indiana Hoosiers weiterhin ungeschlagen. Und ganz ehrlich, was hat Indiana mit den Oregon Ducks gemacht? Das erste Play, Pick 6.
Ey, ich fange
erste die, Play, Pick 6.
Ich fange damit an.
Mendoza, 17 von 20, 5 Passing Touchdowns. Der hat fast das Doppelte an Touchdowns als Incompletions. So, Indiana auf allen Phasen wieder unglaublich gut und hat in jedem Quarter Punkte aufs Scoreboard gebracht und macht 56 Punkte gegen die Oregon Ducks.
Ich fange mal an mit dem Witz, den ich hier gestern erzählen wollte, aber ich habe es drauf gewartet. Aber ich muss ihn auf Englisch sagen, weil wenn ich ihn jetzt übersetze, dann verkacke ich ihn. For millions of years, ducks have trusted pawns, but tonight they have been betrayed. Direkt, weil D'Angelo Pons natürlich den fucking Pick 6 gemacht hat. Der ist schon gut. Für Millionen von Jahren, come on. Okay. Enten im Teich, come on, Bruder.
Könnt ihr mal schreiben, wer da jetzt gelacht hat.
Aber ich muss es halt sagen, Indiana ist so gut mit ihrem Gameplan und irgendwie, es gibt ein paar Allegations, ich will da nicht reingehen. Manche Teams fühlen jetzt halt irgendwie, dass Indiana die Playcalls und die Handsignals geklaut hatten, dies und das. Da gibt es wieder solche Aussagen. Keine Ahnung, was daraus gemacht wird. Aber Indiana hat zum 4. Mal in dieser Saison einen Opening Drive von dem Gegner mit einer Interception beendet. Diesmal war es ein Pick 6 direkt am Anfang mit dem ersten Spielzug. Und du musst halt auch sagen, ja, ich glaube, die wissen halt gute Tendenzen. Wenn du dir das Play anschaust, auf der Backside war komplette blown coverage. Also wenn Dante Moore nicht nur seinen ersten Read nimmt und den Ball dahin wirft und wirklich wie ein Telegraph hat er dahin geschaut, dass er seinen Receiver anwirft. Wenn er einmal kurz schaut, die Seam war weit offen. Die hätten auch ganz safe mit einem 80-Yard-Touchdown starten können. Das war komplette blown coverage von Indiana. Aber D'Angelo Pons macht den Pick 6, weil er einfach auf die Route gewartet hat, wusste, da wird eine Outbreaking-Route kommen, jumpt sie, Pick 6 und nach dem Pick 6 war es halt einfach so von, oh, okay, ich weiß nicht. Oregon hat gut geantwortet, einen Touchdown-Drive danach gemacht.
Erstmal sah es nicht schlecht aus. Es stand ja dann noch 7-7, wo man sich dachte, okay, die Oregon Ducks fangen sich. Aber dann ging es ja weiter. Allein das zweite Quarter, 21 unanswered points von Indiana. So, du gehst in die Halbzeit mit 35-7.
Ja, aber
35-7 zur Halbzeit.
Ich sag's mal so. Fehler von Dante Moore natürlich. Ein bisschen Pech, dass der Ellbogen oder halt die Schulter von Hill da quasi an den Ellbogen von Moore kommt und dann gibt er den Ball an Indiana zur 2-Yard-Linie. Also da ist es halt wieder so mit, ah Mann, was kann er wirklich dafür? Und natürlich die ganzen Sacks, die Indiana hatte. Also die Defense ist absolut crazy von Indiana. Haben wir schon mehrere Male gesagt. Und die haben einfach wieder ein komplettes Spiel gespielt. Das war wirklich, wie Leute sagen, erwachsene Männer von Indiana, die gegen Kinder gespielt haben von Oregon. Und
genau
die
so
komplett auseinandergenommen haben. Und ich sag mal, hier eine Statistik, die die hättest du mir vor 5 Jahren gesagt, die hättest du mir vor 2 Jahren gesagt. Und dann hätte ich gesagt, Bruder, was auch immer für Drogen du nimmst, das sind die stärksten der Welt, weil das kann ich gar nicht glauben. In den letzten 3 Spielen hat Indiana, Ohio State, Alabama und Oregon geschlagen. Oregon geschlagen mit einem kombinierten Score von 107 zu 36.
Ja, das sagt auch schon vieles über Indiana aus. Aber ey, allein dieses Spiel. Indiana offensiv 11 von 14 bei Third Downs. Ja, Time of Possession über 31 Minuten. Total Yards waren sogar Oregon vorne. Das Ding war aber einfach, du hattest 3 Turnover. Du hattest was 0 von 2 bei Fourth Down. So, das kommt ja auch nochmal mit on top. Also, du hast halt den Ball so oft hergegeben an Feldpositionen, die es natürlich wieder Indiana einfach gemacht hat, schnell zu scoren. Ja. Und deswegen ist das natürlich auch dann hier zu 56 Punkte gekommen. Hätte Indiana natürlich jedes Mal an der 20-Yard-Linie angefangen oder sonst irgendwo, also an der eigenen 20-Yard-Linie, wäre es wahrscheinlich nicht 56 Punkte geworden, sondern vielleicht eher 36. I don't know. Nichtsdestotrotz, lass uns kurz mal drüber reden. Ich bin gespannt, was du sagst. Die Indiana Hoosiers sind auf einem absoluten Trip, jedes Team dominant einfach wegzuklatschen. Ja. Und ich frage mich, wo das Ding aufhört. Ich meine, klar, Fernando Mendoza geht nächstes Jahr in den NFL Draft, aber wir reden nachher noch über den Gegner im National Championship und da habe ich eine alles entscheidende Frage für dich. Die hebe ich mir aber noch auf. Wir müssen noch über das andere Spiel reden. Aber ich frage mich wirklich, was ist mit Cincinnati und Indiana los?
Ist richtig. Sie spielen.
Ja, aber das ist das. Aber wann siehst du sowas? Weil bei diesem Team hat man wirklich das Gefühl, es läuft wirklich alles richtig. Und ich rede nicht von 95%. Ich rede von, es läuft alles richtig.
Ich glaube, die haben einfach letztes Jahr genommen. Sie waren ja da auch schon absolut gut mit dabei, haben alles eigentlich richtig gemacht. Und ja, die haben diese Niederlage in den Playoffs genommen und gegen Notre Dame und gesagt, wisst ihr was? Wir kommen alle wieder zurück. Surratt, Omar, alle kamen zurück und haben gesagt, wir sind pissed off. Oh, ihr wollt uns auf Nummer 20 in der ersten AP-Poll packen. Seid ihr dumm? Und ich glaube, dass dieses ganze Unterschätztsein, die haben keinen 5-Sterne-Recruit auf dem Roster und Cignetti und die Kultur, die er aufgebaut hat, natürlich die Witze sind alles, dass der durchschnittliche Alter von Cignettis Roster 23 ist, aber heutzutage mit wie die NCAA ausschaut mit den ganzen Transfers, ja, wenn ich Leute reinholen will und Lücken quasi aufbauen will, dann tue ich das mit den älteren Spielern. Und Cignetti hatte ja seine Spieler schon bei JMU mit rübergebracht zu Indiana und das hat die Kultur verändert. Und dass er dann auch noch sagt, ich hole mir lieber ältere, erfahrene Spieler, wie zum Beispiel Fernando Mendoza, der bei California Golden Bears gespielt hat.
Der Name auch.
Ja, finde ich auch immer geil. Aber wo er bei Cal gespielt hat, du hast einen intelligenten, älteren Quarterback, der jedes Jahr besser wird. Ja, gib mir das, das will ich als Team. Und natürlich ist er ein unglaublicher Mensch und wir sehen ja, wie ausstrahlend er ist von seiner Personality her. Er hat einfach irgendwie den perfekten Roster konstruiert und die spielen einfach wie eine eingeölte Mannschaft. Und hier ist eine crazy Statistik, die ich gefunden habe. Ihr wisst einfach, ich bin ein Streber. In der FBS oder was gleichzählen würde zum FBS-Level, weil es gab ja nicht immer nur FBS-Level, einfach College Football war es damals in den alten Zeiten. Teams, die 55 plus Punkte gescored haben und mit über 30 Punkten in mindestens 7 verschiedenen Spielen gewonnen haben, gibt es nur 3 insgesamte Teams, die das jeweils erreicht haben. Das sind die 2025 Indiana Hoosiers, die 1886 Yale und 1885 Princeton-Mannschaften jemals im Football.
Das ist so random.
Aber dass die überhaupt sagen, okay, in der Geschichte vom College Football ist es irgendwann mal passiert, dann musst du bis zu 1886 gehen. Das ist crazy, wie unglaublich gut Indiana ist. Und die machen halt wirklich absolut alles richtig. Wer auch alles richtig macht, ist Fernando Mendoza. Er hat für mich über die letzten paar Wochen einfach bewiesen, warum er der Nummer 1 Pick ist, mit Abstand, warum die Raiders ihn nehmen werden. Und der Song Is There Something In The Air Tonight? Das ist nein. Fernando.
Ich kann die Texte in der Mitte nicht. Ich hab das jetzt tausendmal in irgendwelchen Reels gehört, aber ich hab, wir haben die zwei Wörter gerade
gehört. Gutes, aber Fernando Mendoza zum fünften Mal diese Saison mit mehr Touchdowns als Incompletions. Kein Quarterback in der Geschichte von, oder in dieser Century von College Football hat es mehr als zweimal getan. Er hat es schon fünfmal in dieser Century, also seit 2000 hat er das. Es ist absolut irre, wie unglaublich effektiv er spielt. Und noch tiefer reinzugehen für all die Mendoza-Haters oder irgend sowas. Fernando Mendoza in den letzten zwei Saisons in der Red Zone. Okay? 0 Interceptions, 8 Rushing Touchdowns, 37 Passing Touchdowns. Er hat einfach 45 Total Touchdowns in der Red Zone in den letzten zwei Saisons. Keine einzelne Interception. Das ist Nummer 1 Draftpick. Mit Abstand, ohne irgendwas. Das ist Elite Decision Making. Du weißt, was du tun musst. Finde ich so beeindruckend. Das ist eine crazy Statistik.
Die Frage ist aber, was die Las Vegas Raiders damit machen werden. Ich meine, überlegt euch mal, du hast eigentlich den heißesten Running Back aus dem College Football, der auch Heisman Favorite war, mit Ashton Gentry jetzt als, also paired up, wahrscheinlich, wir reden jetzt schon darüber, als ob Fernando Mendoza ein Raider ist, aber es wird ja zu 99% passieren, mit Fernando Mendoza. Das ist eigentlich geil. Du hast die beiden, dann hast du noch einen Brock Bowers. So, jetzt brauchst du nur noch eine komplette Offensive Line und ganz viele andere Teile, die Raiders brauchen. Aber als Las Vegas Raider-Fan wäre ich auf jeden Fall ein Stück weit excited. Es kann auf jeden Fall nach oben gehen.
Er kann der Hoffnungsträger sein. Und vor allem, dann wird er ausgebildet von Tom Brady. Also, es ist für mich ein Match.
Ausgebildet wie,
aber
weißt du, du weißt ja jetzt nicht, inwiefern er wirklich dann beteiligt ist daran.
Meinst du, Brady
nimmt sich Zeit für ihn?
100%. Wie Mendoza sein Charakter ist, wird er 100% Brady schreiben, und wenn Brady im Building ist, was auch immer, er wird sich da hinhocken und Brady wird schnell realisieren, dieser Typ will Football spielen auf dem allerhöchsten Niveau, er stellt mir all die Fragen, und dann würde ich schon so sehen, dass Brady ihn so unter den Arm nimmt und sagt, ja, hey, das ist genau, was du tun musst. Hier, wir bauen das auf. Und wenn ich dann Las Vegas anschaue, offensiv, das größte Problem ist die Offensive Line und natürlich kein Quarterback zu haben. Sie holen sich Mendoza. Was auch immer für einen Check Brady schreiben muss, macht er, um die Offensive Line hochzubauen. Und dann schaust du dir das Team an, du hast Brock Bowers, der absolut unglaublich ist, wenn der dann nächste Saison gesund ist, mit Ashton Gentry. Das Einzige, das dir fehlt, ist ein Top-Wide-Receiver. Und wenn ich jetzt mal anschaue, was am Wochenende passiert ist, ein Top-Wide-Receiver wird available sein am Draft oder um die Draftzeit herum, um getradet zu werden. Weil ich sehe, der letzte Tag von AJ Brown ist passiert in Philadelphia. Ich sag's dir jetzt. Haben es
gestern kommentiert. Ganz ehrlich, was war da denn los? Hast du das Interview danach gesehen? Bei diesem Pressetermin danach, wie nennt man das nochmal? Mir fehlt das Wort.
Media Availability, genau. Ja, war gar nicht
wo,
mal da.
Wo Nick Sirianni, also er hat sowieso keinen Bock gehabt, und Nick Sirianni war ja dann da und wurde ja natürlich danach gefragt, ey, was war da eigentlich los an der Seitenlinie? Da hat er gesagt, ja, ich wollte in der Situation, dass er von dem Feld kommt, wir will nicht too many men on the field haben.
Genau.
In der Situation sah es natürlich erstmal so aus, Nick Sirianni kackt den an, weil er den Ball schon dreimal fallen gelassen hat. In der allerersten, ne? Also nur allein, was man in dem TV-Bild gesehen hat. Und da haben natürlich Leute schon wieder Dinge draus gemacht. Aber ich bin vollkommen bei dir.
Es ist das Verhalten, also ich verteidige da Sirianni gar nicht. Mich würde es auch anpissen, wenn ich als Spieler auf einer komplett anderen Seite ist und mein Headcoach runtersprintet und mir dann sagt, hey, what the fuck, get the fuck off the field, bla bla bla. Digga, red mit mir als normaler Adult. Ja, du kannst mal outgechewt werden und so, das ist komplett normal. Aber dann sprinte doch nicht, weil dann suchst du diese Provokation, verstehst? Das ist komplett anders.
Meinst du?
Wenn er AJ Brown ankackt, nachdem er halt so zu ihm läuft, okay, das ist normal, das ist Coaching. Aber wenn du wirklich zu ihm runtersprintest und ihn dann so ankackst, dann ist es halt wieder so eine Sache von, ja, da fehlt irgendwie dieser Respekt oder du hast als Head Coach vielleicht die falsche Perception über deinen Spieler. Und ich denke einfach, das ganze Drama, das Team hat sich so von innen implodiert wegen diesem ganzen Drama um AJ Brown herum, um Jalen Hurts, um Sirianni und so weiter. Und ich sehe da einfach, dass AJ seinen letzten Down bei den Eagles gespielt hat. Er wird einen Trade requesten und dann sehe ich halt Las Vegas als eine sehr, sehr attraktive Station, weil dann sagt er, wer anderen kannst du anschmeißen? Ja, Brock Bowers, aber du kannst ja nicht nur den Tight End die ganze Zeit anschmeißen.
Er wird auf jeden Fall 10 plus Targets kriegen.
Kriegst deine 10 plus Targets, du bist in einem Passing-Scheme mit wer auch immer der neue dann Head Coach ist und da muss man halt auch sagen, wenn die den Trade früher machen als später, hey, offensive-minded Head Coaches würden es auch lieben, dann wird dieser Las Vegas-Job deutlich attraktiver.
Stell dir mal vor, du hast einen Fernando Mendoza, du hast einen Ashton Jeanty, du hast einen Brock Bowers in der Offense.
Und AJ Brown.
Also das wäre auch. AJ Brown. Es gibt deutliche schlechtere Kombination von diesen vier Kernspielern.
Genau.
In der NFL. Bin ich vollkommen bei dir. Aber du hast immer noch keine Offensive Line.
Ja, du brauchst eine Offensive Line, hundertprozentig. Aber
du draftest Fernando und dann machst du jeden anderen Pick, nimmst so einen Offensive Lineman.
Das wäre sehr attraktiv. Oh. Ich könnte aber auch sehen, dass zum Beispiel die Patriots einen Move machen für AJ Brown. Aber ich will jetzt nicht zu weit rein.
Ich würde sagen, wir sind jetzt schon wieder auf irgendwelchen Faden aber unterwegs, wo wir gar nicht sein wollen.
Die Raiders können sich auf jeden Fall feiern lassen, dass sie einen unglaublichen Spieler wie Mendoza kriegen. 100%. Aber ich will dich schnell ausfragen.
Jetzt kommt's.
Indiana, in dem ersten Spiel, gegen wen haben sie gespielt die Saison? In der allerersten Partie.
Ach so, du redest von
Regular Season. Von den Hoosiers. Boah. Weil ich kann mich noch erinnern, dass das war irgendwie so. Sie haben viele Punkte und viele Yards zugelassen. Nicht die meisten.
Es war ein high-scoring Game, oder nicht?
Es war nicht so high-scoring. Sie haben am Ende schon.
Waren beide über 30 Punkte aber?
Nee.
Nein?
Nee. Okay, ich dachte, das wäre wirklich. Ja. Sie haben 14 Punkte zugelassen und nur 27 gescored.
Nee, dann weiß ich nicht.
Sie haben zu Hause die Saison eröffnet gegen Old Dominion. Der allererste Spielzug, den Old Dominion hatte, war ein 75-Yard-Rushing-Touchdown. Und da musst du dir schon sagen, Alter, das ist crazy. Die haben die Saison quasi so gestartet und drehen dann seit dem Moment komplett durch. Aber ja, jetzt ist Mendoza im National Championship Spiel und ich glaube in Miami, er hat Lil Uzi Vert eingeladen.
Ja.
Wird eine gute Sache, ich freue mich. Aber jetzt kommen wir zum zweiten Spiel und den Gegner von Indiana.
Dieses Game hat mich, das hat. Das war wirklich so entertaining, das zu gucken. Dieses Spiel hat mich nochmal wieder neu zu einem College-Football-Fan gemacht, weil es einfach so ein Hin und Her war. Wir reden natürlich, wir haben es ja eben schon gesagt, wer noch gespielt hat. Die meisten von euch werden es ja wissen. Miami hat gespielt gegen Ole Miss im Fiesta Bowl. Und der Final Score, und das war wirklich ein absolutes Hin und Her, wir gehen gleich drauf ein, 31-27 für Miami. Und ganz ehrlich, wir haben über diese Defense lange und ausführlich geredet von Miami. Aber was sie wieder da gemacht haben, Miami hat einfach diese Defense, mit der du den Championship gewinnen kannst.
Ja. Aber
100%.
Ich sag's halt auch so, Trinidad Chambliss hat nahezu perfekt gespielt. Ole Miss hat alles richtig gemacht. Sie haben einen Turnover kreiert gegen Carson Beck. Sie haben das Turnover-Battle gewonnen. Und trotzdem war es nicht genug, weil am Ende Miami einfach so übertrieben gut abgezockt war. Carson Beck, ganz am Ende des vierten Quarters, rennt das Ding selbst rein für die 31-27-Führung. Und dann Trinidad Chambliss hatte fast den Moment, wo du dir hoffst, Alter, das wäre unglaublich gewesen. Diese Hail Mary quasi in die Ecke der Endzone. Und dann ist es halt sehr, sehr, sehr umstritten, ob es Pass Interference war oder nicht. Ich habe es mir ein paar Mal angeschaut. Er verteidigt schon den Arm von seinem Gegenspieler sehr hart, also der DB von Miami. Und ich glaube, wäre es nicht der letzte Spielzug gewesen und nicht in der Ecke der Endzone so, ich glaube.
War schon sehr, sehr viel Kontext.
Ich glaube, den kannst du pfeifen. Ich verstehe die Situation, warum du ihn nicht pfeifen kannst. Aber dann wäre es halt nochmal was anderes gewesen, weil dann geht der Ball an die 2-Yard-Linie und du sagst einfach, ein Spielzug, null Zeit auf der Uhr, wer kommt in die National Championship? Kann Miami Defense gut spielen oder macht Ole Miss das Richtige? Flagge kam nie und dann ist es immer ein Was-wäre-wenn. Und ähnlich fühlt sich Justin Herbert an momentan, aber Was-wäre-wenn? Können wir nicht reden. Tut mir leid, Chargers-Fans. Aber Miami Hurricanes verdient im Heimfinale im Hard Rock Stadium für die National Championship.
Ganz genau. Das National Championship im Hard Rock Stadium, also bei den Miami Dolphins theoretisch, aber natürlich direkt um die Ecke für die Miami Hurricanes.
Aber sie benutzen ja Hard Rock Stadium für ihr Heimstadion.
Ja, aber Hurricane. Ich meine um die Ecke von Campus und allem. So.
Ja. Ja.
Aber deswegen, ich bin gespannt. Lass uns aber noch mal kurz, wir haben ja schon den Final Score gesagt, bevor wir gehen natürlich gleich noch kurz in die Preview. Wir haben ja schon mal gesagt, diese Folge ist die vorletzte Folge dieser Staffel und dann haben wir noch nächste Woche Dienstag die Folge, die rauskommt, die nehmen wir statt Montag dienstags auf. Ich weiß, die Folgen kommen eh immer dienstags raus, aber nehmen wir immer montags auf. Die machen wir direkt Dienstagmorgen oder was auch immer oder Dienstagnachmittag, irgendwann auf jeden Fall Dienstag, dass wir direkt nach dem National Championship Game in das Recap gehen können und euch nicht noch eine Woche lang wieder warten lassen müssen. Das wäre ja für alle, glaube ich, kacke. Deswegen machen wir es so. Aber ganz ehrlich, diese Defense und wir gehen, das ist so eine halbe Preview-Frage. Aber mich würde es mal interessieren, was du dazu sagst. Wir haben ja gesagt, Indiana, absurd dominant. Die haben so einen Game-Stretch von dominanten Spielen und klatschen Teams in den College Football Playoffs an die Wand. Jetzt ist die Frage, kann die Miami Hurricanes Defense der Kryptonit für diese Indiana Offense sein? Oder sagst du, Fernando Mendoza ist das scheißegal? Und er wirft trotzdem seine 3-4 Touchdowns und Indiana gewinnt mit 2-3 Touchdowns Abstand.
Ich habe keinerlei Ahnung. Es erinnert im Sinne
gut,
von
dass wir hier den Podcast machen und versuchen, das zu analysieren. Und dann gesagt, ich habe eigentlich keine Ahnung.
Weil jedes Mal, wo ich denke, Miami hat ein schlechtes Matchup gegen die Defensive, die sie spielen, dominieren sie einfach offensiv. Und Carson Beck spielt richtig guten Football. Und ich habe gesagt, Carson Beck hat richtig guten Football gespielt und wäre vielleicht ein Heisman-Kandidat. Und was dann passiert, dann haben sie 2 Spiele hintereinander verloren, hat übelst scheiße ausgeschaut. Ja. Und jetzt hat er wieder so einen Groove gefunden. Er macht keine großen Fehler. Natürlich die Interception, kannst du sagen, ja, okay, ist ein Tippball. Hat ein bisschen Pech gehabt mit der Situation, aber Carson Beck spielt mit sehr viel Selbstbewusstsein. Er macht alles richtig. Malachi Toney auch einfach unglaublich solide. Ich liebe
Malachi Toney.
Ruben Bain, Slatt auf der defensiven Seite, die machen auch alles richtig. Und das ist ein richtig übles Brocken, wo Indiana jetzt durch muss. Aber von all den Teams, die Indiana geschlagen haben, Miami ist ein gutes Football-Team, aber ich glaube, das Selbstbewusstsein ist bei Indiana da. Sie gehen da rein und sagen, take care of business. Wir sind das bessere Team. Wir machen keine Fehler und wir gewinnen das Spiel. Und ähnlich wie im Halbfinale kann, obwohl dieses Spiel in Miami stattfinden wird, es zu 65% gefüllt werden mit Indiana-Fans. Einfach wegen, wie viele Anteile man pro Tickets kriegt und was Indiana-Fans jetzt gerade machen mit den Ticketpreisen. Absolut unglaublich. Das absolut billigste Ticket, das du jetzt gerade kaufen kannst für die College Football National Championship. Willst du schätzen, wie viel es liegt?
Auf jeden Fall vierstellig. Jawohl, nee, vierstellig vielleicht nicht. Ich würde sagen $800. Das, wir reden vom günstigsten Ticket, ne?
Das absolut günstigste
Deswegen,
Ticket.
Ich würde sagen,
ganz oben. Du bist genau am Rand. Du bist fast letzte Reihe.
Boah, zwischen 500 und 1000, sage ich. Aber ich kann mich nicht festlegen.
3089
nein,
Euro.
Das ist nicht richtig.
3089 Euro ist das billigste Ticket.
Nein.
Die Indiana Hoosiers haben so eine crazy Fanbase und so ein großes Alumni überall auf dem Kontinent, kann man sogar sagen. Und Indiana hat eins der besten Doktorprogramme. Also heißt, dass die Kohle ohne Ende haben, weil die einfach ein richtig gutes Doktorprogramm ist. Einer meiner Kumpel, Shoutout John, ebenfalls bei Indiana Graduate, macht jetzt seinen Zahnarztabschluss und alles. 3.089 Euro das günstigste Ticket, um reinzukommen. Und es verkauft sich aus. Wenn du einen normalen Platz haben willst, also untere Reihe, ist der Anfangspreis bei ungefähr 4.300 Euro. Wenn du im Club sitzen willst, also in diesem Lower Club in Miami, 16.000 Euro billigstes Ticket. Und ich sag dir, du könntest dafür zum Super Bowl gehen.
Ich wollte gerade sagen, was sind das für Preise? Was sind das für Preise? Das geht nicht in meinen Kopf. Ich dachte gerade schon, mit 500 bis 1.000 Dollar bin ich hoch. Weil wir haben ja, Leute, vergesst es nicht, wir reden nicht über, was ist der Average Ticketpreis oder was ist das teuerste Ticket. Wir reden gerade davon, was ist das günstigste Ticket bei diesem Spiel. Nicht vergessen. Deswegen dachte ich, das wäre, also meine Zahl wäre schon astronomisch hoch. Never mind. Ich gucke das Spiel lieber von zu Hause.
Nee, es ist absolut wild. Aber ich bin gespannt, wenn wir jetzt halt alles individuell durchgehen würden, im Sinne von, wer hat die besseren Receiver, würde ich Indiana sagen. Wer hat die besseren Running Backs, würde ich sagen Wash. Würde ich sagen, hey, das sind beide ganz gut. Mark Fletcher Jr. von Miami, richtig gut. Receiver, natürlich würde ich sagen Indiana. Running Back, Wash. Quarterback, Mendoza, viel besser als Carson Beck. Defensive Line würde ich ebenfalls Wash sagen. Defensive Backs würde ich Indiana gehen. Erklär mal
vielleicht kurz, was ein Wash ist, weil...
Unentschieden.
Weil vielleicht nicht viele wissen den Begriff, die jetzt gerade zuhören. Deswegen, also wenn man Wash sagt, heißt es, man sieht beide Positionsgruppen ungefähr gleich.
Ja, und da ist es halt, dann gehst du zum wichtigsten Punkt und das ist Head Coach. Und ich glaube, Kurt Cignetti und seine Staff um ihn herum einfach unglaublich besser. Und wir haben es offiziell, die News von On3 vor 38 Minuten. Dylan Raiola committed to Oregon.
Ach krass, okay, ja. Wir haben eben noch darüber geredet.
Ist gerade bei mir aufgepoppt. Dylan Raiola offiziell bei Oregon. Das ist geil.
Ich finde, Oregon ist auch eine geile Uni. So, weißt du, also so generell, wo sie liegt, so diesem Nordwesten der USA, finde ich schon, also ich glaube, wenn ich mir eine aussuchen könnte, wo ich spielen würde, ist Oregon auch schon oben mit dabei. Was wäre deine Uni eigentlich? Jetzt ist zwar ein bisschen off-topic gerade, aber was wäre deine Uni, wo du sagst, du könntest zu jeder Uni committen und du bist jetzt Freshman und sagst, ich möchte einfach, und du bist halt sowieso Starter. Also es geht nur um wirklich Uni und Team und wo die Uni liegt.
Als Quarterback oder was meinst du?
Generell einfach. Egal, wenn du jetzt auch kannst, sagst du bist Kicker, ist mir egal. Aber es geht wirklich nur um Schule und wo die Schule liegt und generell, was die Uni kann, Campus, so.
Boah. Also abgesehen von Utah State, weil mein Herz ist natürlich loyal da.
Ja, okay, ich kann auch Wyoming sagen, aber man muss ja ehrlich bleiben. Es gibt schon andere Unis, die auch sehr nice sind.
Es gibt schon viele. Alabama hat mein Herz. Ohio State mag ich auch sehr gerne.
Ich würde dich eigentlich bei Ohio State sehen. Ich dachte, du sagst Ohio State.
Ja, würde wahrscheinlich Ohio State sein.
Ja, krass. Ich bin, glaube ich, bei Oregon. So. Oder bei Ole Miss.
Ja, Ole Miss wäre auch nice. Einfach da, wo Football so richtig geil ist. Aber dann musst du dir vorstellen, wenn du halt...
Oder Texas oder Tennessee.
Tennessee auch richtig war ich auch schon in Knoxville, ist richtig cool. Aber wenn du halt dir vorstellst, wo es nur um Football geht, wenn du der Typ bist, der den Unterschied machst, es ist schwer zu sagen, wo es halt dann noch auf einem anderen Level ist. Also zum Beispiel Texas A&M. Wenn du da der Typ bist wie Manziel, dann bist du auf einer komplett anderen Ebene.
Ja. Ja, deswegen, also schwierige Antwort, schwierige Frage, aber auch schwierig zu beantworten. Könnt ihr auch mal schreiben, schreibt uns gerne eine DM, was eure Lieblings-College würdet ihr gerne zocken.
Ja, aber
lass uns wieder zurückgehen.
Ich frage dich mal,
jetzt hat.
Wo wir live sind, du musst mir eine Antwort geben. Der 20.01., okay. Also das ist der Montag auf den Dienstag. National Championship um 1.30 Uhr in der Früh.
Yes, sir.
Wollen wir eine Watch-Party machen? Live auf Twitch.
Wäre nice. Wir müssen gleich mal direkt in die Planung gehen.
Wärst du bereit, das zu tun? Also nächsten Montag.
Das ist von Montag auf Dienstag.
Also das ist in einer Woche.
Ich muss gucken, was ich Dienstag alles für Termine habe. Auch nicht, dass ich um 9 Uhr ein Meeting habe oder so.
Nee, aber dann machen wir so, wir schauen das Spiel an. Wir machen direkt BSU-Episode nach dem Spiel und dann können wir schlafen oder so.
4.30 Uhr morgens oder so. Sitzen wir hier im Studio, das wäre richtig lustig eigentlich. Aber so um 4.30 Uhr sitzen wir hier im Podcast-Studio. Wow. dann würdet ihr sogar aufwachen und könntet das Spiel gucken und danach direkt den Podcast hören. Das wär crazy.
Wenn wir das wäre eine geile Sache.
Also richtig.
Darauf hätte ich
Bock. Wir werden euch auf jeden Fall up to date halten. Ich finde die Idee schon mal sehr nice. Sehr nice. Alright. So. Lass uns. Natürlich, wir müssen noch tippen. Wir haben jetzt schon so ein bisschen über das Matchup geredet, aber noch nicht wirklich. Lass uns nochmal richtig reingehen. So, pass auf. Wir gehen gerade nochmal. Lass mich kurz die letzten. Wir sind bei. Ich muss gerade hier meine Tabs sortieren. So, also, wir gehen rein. Wir haben jetzt gesagt, Miami hat natürlich gewonnen, Indiana hat gewonnen. Heißt, du hast es gerade schon gesagt, am 20., also von Montag auf Dienstagnacht, 1.30 Uhr in der Früh, könnte das Ding verfolgen. Miami Hurricanes waren in der Regular Season 13-2, Indiana Hoosiers 15-0. Jetzt gegeneinander, National Championship. Wer gewinnt die Natty? Es geht um alles. Wir haben Carson Beck, Mendoza. Du hast gerade schon die Gruppen bist du schon durchgegangen. Jetzt geht's darum, Dominik. Auf wen tippen wir? Ich hatte Miami richtig gegen Ole Miss. Du hast auf Ole Miss getippt. Aber jetzt ist die Frage, hat Miami das Zeug, erstmal defensiv die Offensive von Indiana mit Mendoza in Schach zu halten und offensiv nicht zu viele Fehler zu machen gegen eine sehr stark spielende Indiana Defense. Was sagst du? Warte, wir sagen erstmal Offense und Defense. Wer gewinnt die Schlacht? Miami Defense, warte, machen wir es andersrum. Indiana Defense gegen Miami Offense. Wir tippen erstmal das.
Geh mit der Indiana Offense.
Warte, wir sagen gerade Indiana Defense gegen.
Also, ich gehe auch Indiana Defense. Ich bin.
Du bist Defense gegen die Miami Offense.
Ja, und ich gehe auch mit der Indiana Offense gegen die Defense der Miami Hurricanes. Ich glaub,
und surprise, surprise, du tippst auf Miami. Nein,
ich bin bei den
Hoosiers. So, ich tippe auch auf die Hoosiers. Aber, aber das Ding ist, mein Underdog, und ihr wisst, Leute, ich liebe es, auf Underdogs zu tippen, und mein Underdog-Herz sagt, ich will Michael Irving mit einem halben Herzinfarkt an so einer Tonne sehen, wie er in dieser Tonne ein Indiana Hoosiers Jersey überzieht und dann Bell to mit Sternchen, Sternchen macht. Ich will einfach, also wirklich, ich würde mich viel mehr freuen, würde Miami gewinnen. Ja, viel mehr ist auch falsch, weil Indiana ist auch eine geile Story. Aber ich würde mich trotzdem freuen, wenn Miami gewinnt. Freue mich natürlich aber auch über Indiana. Man muss, vergesst nicht, woher Indiana gekommen ist über die letzten Jahre. So, also dass sie hier jetzt mal stehen, ist auch, und dann so diese Position haben als dominantes Team, darf man nicht vergessen. Trotzdem, wir tippen beide auf die Indiana Hoosiers. Und jetzt lass mich noch abschließend gerade mal gucken.
Ich sag noch eine Statistik.
Okay, geh schnell, weil ich gucke parallel einmal kurz auf The Zone, weil ich möchte nur double checken, ob es da auch läuft.
Sollte Indiana dieses Spiel gewinnen, dann ist Indiana die Schule mit dem letzten undefeated Basketball-Team und die Schule mit dem letzten undefeated Football-Team, die jeweils die National Championship gewonnen haben. Das wäre krass. Das wäre ein Team, den sagst du dann einfach einmal in deinem Recruiting-Pitch und du kriegst 70.000 neue Studenten, du kriegst alles. Das ist schon geil.
Das ist Fakt. Was ist auch geil ist? Live of the Zone, 1.30 Uhr am 20. Januar. Ihr könnt es gucken. Das ist geil. Dafür liebe ich ja The Zone, ne? Dass du einfach jetzt so viel College Football gucken kannst, ist brutal. Alright, Leute.
Ich lieb's.
Das war's für heute. Wir haben die vorletzte Folge aufgenommen. Wir hoffen natürlich, die hat euch Spaß gemacht. Ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Hattet Spaß, die letzten 50 Minuten uns zuzuhören. Und wir hören uns noch einmal natürlich direkt nach dem National Championship nächste Woche Dienstag in alter Frische. Und bis dahin, alles Gute, und wie immer hat Dominik die letzten Worte.
Class is dismissed.